Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
Seit der Entstehung des Bitcoin-Netzwerks im Jahr 2009 haben Bitcoin und andere Kryptoassets weltweit ordentlich Staub aufgewirbelt. Viele Menschen wurden dadurch in kurzer Zeit unvorstellbar reich. Andere wiederum haben bei den zwischenzeitigen Kurskorrekturen sehr viel Geld verbrannt. Mittlerweile hat das Thema sogar die breite Öffentlichkeit erreicht. Fragen rund um das Thema werden heftig diskutiert. Zum Beispiel die Frage, wie umweltschädlich die dahinterliegende Technologie eigentlich ist oder ob Bitcoin in erster Linie von Kriminellen und Terroristen genutzt wird. Bei all der Aufregung kann man schon mal auf eine scheinbare Nebensache vergessen, die liebe Steuer. Doch wir alle wissen, nichts kommt so sicher wie der Tod und die Steuer. Daher haben wir einen ganz besonderen Gast ins Gewinn-Podcast-Studio eingeladen, Florian Wimmer, Gründer und CEO von Blockbit. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freut mich sehr, hier zu sein.
Gut, für all jene, die Firma noch nicht kennen, Blockbit ist ein junges Unternehmen aus Linz, das sich auf Softwarelösungen im Bereich Compliance und Steuer bei Kryptoassets spezialisiert hat. Und mein Name ist Martin Meyer, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Gewinn und ich freue mich, dass ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Gewinn-Podcasts herzlich begrüßen darf. Gut, Florian, der Bitcoin-Kurs lag ja im August 2016, also vor 5 Jahren, bei rund 500 Euro. Heute kostet ein Bitcoin zurzeit knapp 40.000. Damit hat sich der Kurs verachtzigfacht, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Davon kann man schon ableiten, dass der eine oder andere gewisse Gewinne gemacht haben wird in dieser Zeit. Muss man für diese Gewinne bei Bitcoin und anderen Kryptoassets eigentlich Steuern zahlen?
Ja, also du hast ja schon eingeleitet, das ist definitiv eine Erfolgsstory. Und wenn man geduldig war, ist man sogar auf der Steuerseite ganz gut ausgestiegen. Grundsätzlich gilt nämlich, wenn ich meine Kryptowährungen, unter anderem auch Bitcoin, über ein Jahr halte und nicht angreife, bin ich steuerfrei. Also die Gewinne oder auch Verluste unterliegen dann nicht mehr der Steuerpflicht und nicht mehr der Steuererklärung. Wenn ich jedoch das Ganze unterjährig verkaufe, also wenn ich jetzt nicht bei 500 gekauft habe, bei 40.000 verkaufe, sondern innerhalb eines Jahres meine Assets verkaufe, dann unterliege ich der Spekulationssteuer. Das heißt, progressiver Einkommensteuersatz von 0-55% kommt dann eben auf die Gesamtsteuer an und die muss ich in der Steuererklärung angeben.
Gilt das jetzt nur für den Kauf und Verkauf oder gilt das auch, wenn ich jetzt Bitcoin in Ether oder andere Kryptoassets umtausche?
Grundsätzlich spricht man von einer Veräußerung, die ein steuerpflichtiges Ereignis auslöst und das ist genauso der Tausch oder auch der Tausch gegen eine Dienstleistung, Ware. Das heißt, es ist egal, ob ich jetzt gegen Euro oder eine andere Fremdwährung tausche, gegen ein anderes Kryptoasset oder eben auch wirklich ausgebe als Form eines Bezahlmittels.
Okay, also wenn ich jetzt im Jänner 2017 Bitcoin gekauft habe und damit im September 2017 dann meinen Tesla zahle, was damals nicht möglich war, aber egal, dann wäre das quasi eine Veräußerung, die steuerpflichtig wäre.
Korrekt, ja, da hat man auch einiges an Gewinn mitgenommen, gerade in dieser Zeitspanne. Und der Unterschied zwischen den Anschaffungskosten eben im Jänner und dann den Veräußerungskosten im September, das wäre dann der steuerpflichtige Betrag.
Okay, viele Krypto-Fans wiegen sich jetzt in Sicherheit vor den Steuerbehörden, weil sie annehmen, dass Bitcoin ja quasi anonym ist, kann man sich damit von der Steuer quasi einfach verstecken?
Ja, das ist leider einer der größten Irrglauben, die es immer noch gibt. Es braucht da noch einiges an Aufklärungsbedarf. Bitcoin bzw. einfach die Blockchain-Technologie dahinter ist nicht anonym, sondern pseudonym, wie man sagt. Das heißt, ich trete nicht mit meinem echten Namen auf, aber ich habe eine öffentlich sichtbare Adresse. Also wie man den IBAN kennt, so gibt es das auch auf der Blockchain, das ist der sogenannte Public Key. Und der und alle Transaktionen, die damit in Verbindung stehen, sind von Tag 1 an öffentlich einsehbar. Das heißt, seit es die Blockchain gibt, kann ich zurückverfolgen, welche Transaktionen wurden von welcher Adresse auf welche Adresse gemacht. Und sobald eine Adresse einer Person zugeordnet werden kann, das könnte zum Beispiel passieren, wenn ich von einer Börse auszahle, wo ich verifiziert bin, auf eine Adresse, dann habe ich hier quasi diesen Link, kann ich ab dann alles 100%ig nachverfolgen. Das heißt, ich kann mich da nicht wirklich verstecken. Also man muss wirklich wissen, auch die Finanzbehörden sind da schon dessen bewusst, also die technologische Basis dahinter ist ganz, ganz klar und gerade im regulierten Bereich, also Österreich, Europa, haben wir gewisse Vorgaben, die es eben auch den Börsen und Finanzinstituten verpflichten, verpflichten dazu, die Daten eben auszuhändigen.
Okay, darauf kommen wir noch später noch im Detail zu sprechen. Jetzt gibt es ja nicht nur die Möglichkeit, Kursgewinne zu machen oder Kursverluste zu machen, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, über Mining zum Beispiel Erträge zu erwirtschaften im Kryptobereich. Wie sieht es da steuerlich aus?
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Also gerade mit dieser neuen Technologie gibt es viele technologische Möglichkeiten, die es im traditionellen Finanzsystem nicht gab. Mining, also das Schürfen neuer Coins durch Bereitstellen von Rechenleistung, ist eines davon. Hier ist es noch nicht ganz klar geklärt, wie sich das steuerlich auswirkt, da ich hier eventuell sogar von der Gewerblichkeit spreche. Das heißt, Mining bedingt eigentlich eine Einzelfallprüfung. Bin ich mit dem Ausmaß, dass ich Mining betreibe, eigentlich gewerblich unterwegs oder ist es noch als Hobby zu klassifizieren? Und dementsprechend ist dann eben auch die steuerliche Auswirkung eine andere. Grundsätzlich gilt aber, Einkünfte aus Mining sind natürlich Einkünfte und die sind steuerpflichtig.
Okay, und wie sieht es aus mit neueren Entwicklungen, wie zum Beispiel Staking und anderen Möglichkeiten, laufende Erträge zu erwirtschaften, basierend auf Kryptoassets?
Auch eine spannende Thematik, die man nicht hundertprozentig klären kann. Grundsätzlich handelt es sich auf jeden Fall um Einkünfte, die steuerpflichtig sind. Gerade beim Staking ist auch noch ein bisschen die Frage, sind das eigentlich Zinsen, die ich erwirtschafte? Da stellen sich dann auch Fragen wie, kommt dieser Begriff aus der traditionellen Kapitalwelt bei Kryptoassets überhaupt zum Einsatz? Ich habe nämlich keine Gegenpartei, der ich das Geld oder die Assets überlasse, bekomme aber dafür eben diese Staking Rewards. Da ich aber keine Gegenpartei habe, gebe ich diese Rewards eigentlich gar nicht aus der Hand. Das heißt, man könnte sagen, dieser zinstragende Begriff kommt gar nicht zur Anwendung. Auch hier gibt es verschiedene Rechtsansichten. Da hoffen wir natürlich, dass es auch in den folgenden Jahren Klarstellungen gibt von den Behörden. Gibt es schon in einigen Ländern, in Österreich hoffentlich auch in Kürze. Da sind auch wir sehr bemüht, parlamentarische Anfragen zu stellen, um hier einfach Rechtssicherheit zu schaffen.
Gut, also sollte es von dieser Seite eine politische Entscheidung geben, werden wir das kommunizieren über den Gewinn-Podcast, über Gewinn und Blockbit wird, glaube ich, auch die Friends, Followers und Kunden informieren. Wie schaut es denn jetzt aus in der Praxis? Angenommen, ich habe zu Beginn des Jahres Bitcoin gekauft und dann zu einem deutlich höheren Kurs verkauft innerhalb eines Jahres oder innerhalb weniger Monate. Wie passiert denn die Versteuerung in der Praxis? Wo kann ich das bei der Steuererklärung angeben zum Beispiel?
Ja, in Österreich sind wir hier sehr verwöhnt mit Mehrwertsteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragssteuer, die überall automatisch abgeführt wird. Bei Kryptoassets ist das nicht der Fall. Also ich muss wirklich eine Einkommensteuererklärung abgeben, sofern ich Kryptoasset-Einkünfte habe, innerhalb eines Jahres über einer gewissen Freigrenze. Die ist in Österreich 440 Euro, also sobald ich das überschreite, muss ich es angeben. Und auch hier müssen wir noch ein bisschen ausholen. Wir sprechen jetzt immer von Bitcoin. Es gibt bei Kryptoassets verschiedene Assets, die dann tatsächlich hinter diesem Token oder Coin liegen. Bei Bitcoin spricht man von sogenannten Payment Token. Es gibt aber auch Utility Token, wie es zum Beispiel der Bitpanda Ecosystem Token wäre, den ich einsetzen kann, um Gebühren zu zahlen auf der Bitpanda Börse. Aber auch Wertpapier Token, wo ich dann wiederum im Wertpapiergesetz bin. Und hier falle ich in unterschiedliche Steuerkategorien. Genauso eben auch die Erträge aus Staking, Mining und so weiter fallen in eine andere Steuerkategorie als jetzt die Veräußerungsgewinne durch Kursgewinne. Und grundsätzlich kann man es auf eben drei Kategorien runterbrechen, die jeweils ein einzelnes Feld haben in der Steuererklärung bzw. im Finanzonline, wo ich dann einfach diese Zahl einzutragen habe und über natürlich das Finanzonline-Portal wird dann meine Steuerschuld auch berechnet und ich bekomme die Steuererklärung, was dann zu zahlen ist.
Gibt es Beispiele für Security-Tokens, die maßgeblich gehandelt werden in Österreich?
Maßgeblich gehandelt noch nicht. Also generell in der EU gibt es noch keinen dritten Markt für Security-Token. Das liegt grundsätzlich an einem sehr veralteten Begriff, nämlich des Wertpapieres, wobei eigentlich schon fast nichts mehr wirklich am Papier hier gemacht wird, ist auch eines der großen Themen, die gerade EU-weit angegangen werden, hier das Werterechtsgesetz einzuführen. Solange das nicht der Fall ist, ist es schwierig, auch wirklich einen Handelsplatz öffentlich zu machen, also wirklich eine Börse, um nach dem klassischen Sinn, wie man es auch im Aktienmarkt kennt. Es gibt aber Security-Token, die durchaus secondary gehandelt werden, also direkt peer-to-peer zwischen Personen. Also man kann sich wirklich vorstellen, ein Kaufvertrag wird aufgesetzt. Wir selbst bei Blockbit haben 2019 den ersten Security-Token nach österreichischem Recht begeben, eine Umsatzbeteiligung am Unternehmen, damals an ein bisschen nur 50 Investoren, wurde dann offline sozusagen gehandelt, peer-to-peer. Inzwischen sind es eine dreistellige Zahl an Personen, die solche Token halten. Und hier ist dann natürlich dann trotzdem auch auf diese Weise das zu erfassen. Und beim Security-Token fallen die Einkünfte sowohl aus dem Kursgewinn als auch aus Dividenden, die ausfallen, in die Kapitalertragssteuer, das heißt den 27,5% Steuersatz, und sind nicht nach einem Jahr steuerfrei. Das heißt, im Wertpapierbereich haben wir diese Spekulationsfrist nicht.
Jetzt gibt es ja neben jenen, die Kryptoassets längerfristig halten, gibt es ja auch jene, die kurzfristige Schwankungen ausnutzen für Trading. Welche steuerlichen Fallen drohen denn da, wenn man da nicht aufpasst?
Grundsätzlich ganz wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, der Jahreswechsel. Ja, wir haben das Steuerjahr vom 01.01. bis zum 31.12. Das ist abgeschlossen. Das kommt in die Steuererklärung und alles, was ich im nächsten Jahr mache, kann ich nicht mehr gegenverrechnen. Grundsätzlich kann ich in derselben Steuerkategorie unterjährig Gewinne, Verluste gegenrechnen, dadurch eben auch gegen Ende des Jahres eventuell optimieren, wenn ich sage, ich habe stehende Verluste, die ich reversieren möchte. Wenn aber eben der Jahreswechsel vorbeigeht, dann ist diese Chance abgelaufen. Und wenn ich dann im nächsten Jahr Verluste einfahre, weil ich in diesen hochriskanten Assets bleibe, kann ich das nicht mehr gegenrechnen, muss trotzdem noch die Steuer fürs Vorjahr zahlen, obwohl ich eventuell im schlimmsten Fall sogar das Kapital dafür nicht mehr habe. Also das ist so die gefährlichste Falle, die einem passieren kann. Grundsätzlich aber wie im Fall der Tipp immer auch das unterjährig im Auge zu behalten, wo stehe ich denn gerade mit Gewinnen und Verlusten, was habe ich an unrealisierten Gewinnen, Verlusten auf meinen Assets, um dann auch natürlich optimieren zu können. Beziehungsweise, wenn ich jemand bin, der wirklich tagtäglich mehrere tausende Trades macht, auch die Dokumentation natürlich rechtzeitig zu haben. Man kennt es aus der Vergangenheit, manche Börsen gibt es nach ein paar Jahren nicht mehr. Ich habe dann keine Möglichkeit mehr, auf diese Transaktionshistorie zuzugreifen, muss mich aber natürlich trotzdem der Finanz gegenüber verantworten.
Okay, das heißt, man sollte spätestens am Ende des Jahres mal schauen, ob man nicht angelaufene Gewinne gleichzeitig durch ausstehende mögliche Verluste ausgleichen kann steuerlich und dann möglicherweise einen Verlust realisiert, bevor das Jahr zu Ende ist und nicht erst im nächsten Jahr dann.
Genau, also gegen Ende des Jahres auf jeden Fall, idealerweise wirklich von Anfang an, weil ich auch meine Trading-Entscheidungen dann schon steuerbewusst treffen kann, um einfach diese Fallen zu vermeiden, eben auch Aussicht zu halten auf die Haltefrist, ja, wie lange halte ich Assets, ist es eventuell wert, dieses Asset noch 30 Tage länger zu halten, auch wenn ich glaube, dass es eventuell um 10% fallen könnte, weil ich mir einfach dann die Steuer spare, die 30%, 40% ausmachen könnte.
Derzeit sorgt ja eine neue EU-Richtlinie für einiges Aufsehen in der Kryptoszene. Warum ist diese Richtlinie so bedeutend?
Ja, wir sprechen hier von der sogenannten DRC8-Richtlinie, eine Auskunftsrichtlinie, die es schon seit Jahren für das Bankenwesen gibt, die jetzt durch diese 8. Auflage auf Kryptofinanzdienstleister erweitert wird. Was bedeutet diese Richtlinie? Die steht für den automatischen Informationsaustausch von Finanzdienstleistern und Behörden auf EU-weiter Ebene. Das heißt, jeder Finanzdienstleister, der Kryptoassets anbietet, muss den Behörden Transaktionsdaten und Nutzerdaten übermitteln. Das heißt, wirklich auf Basis der KYC-Bestimmungen, Video-Identitätsverfahren, Adresse, Name, aber auch was hat diese Person gehandelt, was sind eventuell Gewinne, die realisiert worden sind, wenn sich nicht das dann die Behörde selbst sogar ausrechnen kann auf Basis dieser Daten. Und jede Börse, jede größere Börse, die man so kennt, also von Coinbase, Kraken, Binance, Bitpanda, haben irgendwo in der EU einen Sitz. Das heißt, die fallen alle unter diese Auskunftsrichtlinie. Und auch wenn das jetzt nicht in Österreich liegt, durch diese übergreifende Auskunftspflicht müssen die auch EU-weit quasi weitervermittelt werden an die jeweiligen Behörden, wo ich als Steuerpflichtiger ansässig bin.
Okay, das heißt, die Behörden können dann auch Jahre zurückliegende Trades nachverfolgen?
Genau, das ist keine Gesetzesänderung, das ist einfach nur eine Auskunftspflicht. Das wird sich zurückziehen auf den ersten Trade, den ich gemacht habe, also alle Transaktionsdaten der vergangenen Jahre, seit ich bei dieser Börse angemeldet bin. Und diese Datenmenge, die den Behörden zur Verfügung gestellt wird, ist natürlich genug, um dann wirklich auch genau zu berechnen, was habe ich auf dieser Börse an Gewinnen und Verlusten realisiert oder aber auch, was habe ich ein- und ausgezahlt. Auch hier gibt es eine Richtlinie, die die De-Anonymisierung von Wallets sozusagen bedingt. Das heißt, wenn ich von einer Börse auf ein Offline-Wallet, auf einen Ledger, auf einen Trezor auszahle, muss die Börse diese Adresse mit meinem Namen verknüpfen und auch das den Behörden übermitteln. Also sowohl zentralisiert auf den Börsen als auch dann die dezentralisierte Welt wird hier verknüpft, um einfach den Mittelfluss klar darstellen zu können.
Wie weit ist diese Richtlinie schon gediehen? Wann muss man damit rechnen, dass das in Österreich gesetzt wird?
Es ist grundsätzlich der Entwurf soweit gesetzt, soll noch im dritten Quartal dem EU-Parlament vorgelegt werden. Wann das genau verabschiedet wird, kann ich jetzt nicht sagen. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, dass es in den nächsten 12 Monaten passieren wird. Das ist, wie gesagt, EU-weit. Das heißt, sobald diese Richtlinie rauskommt, wird es ein gewisses Zeitfenster geben, wo die Member-Staaten das Ganze einführen müssen. Natürlich müssen Prozesse aufgesetzt werden, um auch diesen Informationsaustausch technisch zu ermöglichen. Aber wie gesagt, das ist auch rückwirkend. Das heißt, man sollte hier nicht abwarten, wie lange dauert das Ganze, bis es quasi wirklich in Kraft tritt, sondern sich schon jetzt Gedanken darüber mal zu machen. Bin ich darauf vorbereitet, wenn das kommt und wenn eventuell dann vom Finanzamt ein Brief an mich gesendet wird, weil die eben wissen, auf welchen Börsen bin ich aktiv.
Wie ist denn das aus eurer Erfahrung heraus, womit muss ich denn dann rechnen als Anleger, wenn ich unversteuerte Gewinne habe, die Jahre zurückliegen?
Grundsätzlich würde man sagen, beim ersten Aufkommen mit einer Nachzahlung, solange ich mich nicht des Vorsatzes bediene, das heißt vorsätzlich Steuerhinterziehung begehe, ist es wahrscheinlich mit einer Nachzahlung getan, kann mir jedoch Vorsatz nachgewiesen werden, das heißt, es ist nicht das erste Mal oder ich habe irgendwo mal im schlimmsten Fall auf Facebook unter einem Beitrag geschrieben, ich zahle bestimmt keine Steuern und das Finanzamt liest das, dann kann es durchaus wirklich mit Haftstrafen in Verbindung stehen, wo wir sagen, Verjährungsfrist bis zu 10 Jahre und auch bei geringeren Beträgen, das heißt kleinen fünfstelligen Beträgen, schon eben Haftstrafen, die in Aussicht stehen.
Du hast eh schon angedeutet, aber bin ich als jemand, der jetzt rein über US-Broker gekauft und verkauft hat oder in Asien gekauft und verkauft hat, als EU-Bürger trotzdem irgendwie gefährdet ist, steuertechnisch?
Ja, grundsätzlich ist auch die Frage, was mache ich dann mit diesen Assets? Will ich die irgendwann mal wieder in Euro zurückkonvertieren und auf eine österreichische Bank bringen? Spätestens dann habe ich ein Problem, wenn das aus dem Ausland kommt, Mittelherkunftsnachweis, Antigeldwäscheprüfung. Das heißt, wie komme ich dann überhaupt wieder an meine Funds? Aber wie ich es eben auch schon gesagt habe, die meisten dieser großen Broker haben auch eben Subsidiaries in den EU und unterliegen damit auch diesem Gesetz.
Das heißt, es gibt kaum Schlupflöcher, die ich ausnutzen könnte.
Genau, also es wird ja quasi der Ring immer enger gezogen. Natürlich gibt es noch verschiedenste unregulierte Börsen oder auch wirklich Assets, die herumschwirren aus alten Zeiten, Mt. Gox, große Börse, die es aktuell nicht mehr gibt. Das Problem, das ich dann wirklich habe, ist, wenn ich diese Assets mal ausgeben will, wenn ich sie zurückkonvertieren will, auch wenn ich aktuell quasi diese Assets nicht auffindbar sind durch die Behörden, sobald ich sie irgendwann mal wieder in einen regulierten Staat zurückführen will und dann auch benutzen will, spätestens dann habe ich ein Problem.
Das klingt alles nach ziemlich viel Aufwand aus Sicht der Finanz. Um wie viel Geld geht es denn letzten Endes bei der Besteuerung von Kryptogewinnen?
Ja, wir haben das letztes Jahr mit der Frankfurt School of Business in einem wissenschaftlichen Projekt hochgerechnet, wo wir hier liegen bei den wahrscheinlichen Steuersäumnissen für Kryptoassets im 2020er Jahr. In Österreich waren das rund 375 Millionen Euro. Wir wissen, gegen Ende 2020 war der Bitcoin knapp wieder über dem alten All-Time-High von 2017, also 20.000, 25.000 Euro. Seitdem geht es steil bergauf. Also wir warten hier für 2021 definitiv eine sehr, sehr viel höhere Summe. Und ich würde mal sagen, für diesen Summe zahle ich sie nun aus, den Aufwand aufzubetreiben, vor allem da es wirklich automatisiert geht. Wir haben die Daten sind einsehbar. Es gibt Programme, die das sehr, sehr schnell interpretieren können. Das heißt, man muss hier nicht wirklich Finanzbeamte hinsetzen, die das einzeln überprüfen, sondern das geht vollautomatisiert. Und gerade in Zeiten, wie wir es mit der Pandemie jetzt hinter uns haben, ist jede Steuereinnahme natürlich wichtig für den Staat. Das heißt, auch hier wird nicht mehr lange weggesehen werden.
Ist das nur ein rein europäisches Phänomen, dass die Finanz sich jetzt für Kryptoassets interessiert oder passiert das auch in anderen Regionen der Welt?
Wir sind ehrlich gesagt sogar spät dran. In Amerika ist das schon seit 2017 ein Riesenthema. Die IRS da drüben verfolgt das extrem stark. Hier wurden auch schon verschiedenste Briefe an Kunden von den größten Börsen geschickt. Hier wurden auch schon Strafen verhängt. Hier wird das wirklich rigoros verfolgt. Im asiatischen Bereich eher weniger. Hier ist es oftmals so, innovate first and regulate later. In Europa sind wir hier sehr, sehr stark in der Regulierung. Und gerade jetzt, wo eben die USA als Vorreiter das macht, ist es natürlich in Europa auch an der Zeit, hier nachzuholen. Wir haben halt das Problem, wir sind ein Fleckerlteppich, wie man so schön sagt. Ja, wir haben die EU darüber. Das heißt, alles muss einmal über die EU freigegeben werden, während die USA ein Land ist. Das heißt, bei uns dauern diese Prozesse ein bisschen länger, aber sie werden genauso streng und rigoros auch kommen.
Wie könnt ihr jetzt von Blockbit aus Krypto-Tradern und Anlegern dabei helfen, dass diese nicht in eine Steuerfalle tappen?
Ja, wir haben Blockbit aus eigener Not herausgegründet. Also die Gründer sind selbst schon seit 2015 am Kryptomarkt aktiv Und jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, wie schnell man hier hunderte Transaktionen anhäuft, eventuell auf mehreren Börsen aktiv ist, weil es diese Assets auf dieser Börse nicht gab, wo ich mich zuerst registriert habe. Das heißt, ich habe sehr, sehr schnell viele Depots offline auf der Börse in diesem Land und viele Transaktionen. Wir bieten eine Plattform, wo ich eben genau diese Depots und meine Börsenaccounts anbinden kann mit reinem Leserzugriff über API-Schnittstellen. Das heißt, wir lesen alle vergangenen Transaktionen und auch zukünftigen Transaktionen nach einem einmaligen Setup automatisch aus, standardisieren diese Daten in ein leserliches Format und berechnen dann auf Basis eines länderspezifischen Frameworks genau die Steuerkennzahlen, auch in Echtzeit. Das heißt, ich habe eigentlich tagtäglich eine Übersicht über meine aktuelle Steuerlast, meine Transaktionen, und wenn ich dann auch weiter trade, aktualisiert sich das automatisch. Das heißt, ich habe quasi ein Tool zur Hand, das mir diese Daten aufbereitet, das mir eine rechtssichere Grundlage für die Steuererklärung liefert und einfach dann auch diese Dokumentation bereitstellt, sollte einmal Anfrage kommen von der Finanz.
Was ist jetzt, wenn ich jetzt aber bei Börsen gekauft habe, die es möglicherweise nicht mehr gibt?
Ja, das ist natürlich ein Problem. Gerade wenn jemand sehr, sehr früh aktiv war und diese Daten nicht mehr bekommt. Das Problem liegt leider da auch wirklich beim Steuerpflichtigen, der in der Beweispflicht ist gegenüber der Finanz. Kann ich das nicht mehr beweisen? Gibt es eine Steuerschätzung, die meistens höher ausfällt, als dann tatsächlich die Steuerlast wäre? Das heißt, man kann natürlich versuchen, das so gut wie möglich zu rekonstruieren, aus bestem Wissen und Gewissen. Das ist auch zulässig. Sollte man es wirklich nicht mehr machen können, muss man den steuersuboptimalsten Fall annehmen. Das heißt, ich habe eine Einzahlung von damals einer Börse, die es nicht mehr gibt, dann muss ich die Anschaffungskosten mit 0 Euro ansetzen. Das heißt, die Veräußerung, der volle Veräußerungserlös ist später steuerpflichtig. Das machen wir in der Software so. Also im Zweifel, wenn die Daten fehlen, nehmen wir den steuersuboptimalsten Fall an. Damit bin ich aber rechtlich auf der absolut sicheren Seite.
Es ist aber grundsätzlich kein Problem, wenn ich Daten habe von Brokern und eine Hardware-Wallet zum Beispiel. Das ist für euch kein Problem, das zu analysieren.
Genau, wir implementieren alle Daten und Ein- und Auszahlungen, die zwischen diesen Depots stattfinden, werden automatisch verknüpft. Es werden ja natürlich auch dann die Anschaffungskosten und Anschaffungsdatum übertragen. Das heißt, wenn ich das Ganze auf einem Broker kaufe, ein halbes Jahr dort liegen habe, dann an eine andere Börse schicke und dort nach 7 Monaten verkaufen, ist das Asset natürlich steuerfrei. Das heißt, ich muss dann nicht bei der Einzahlung wieder ein Jahr warten, sondern ich übernehme das mit und das kann die Software reibungslos abbilden.
Jetzt seid ihr Experten für Software. Woher kommt die rechtliche und steuerliche Expertise?
Ja, wir arbeiten hier weltweit mit natürlich Experten, gerade aus dem Bereich Kryptoversteuerung zusammen, also vor allem mit Big Four-Playern, die einfach die maximale Rechtssicherheit bieten, gerade wenn es um noch sehr schwammige Definitionen geht, Interpretationsmöglichkeiten. Wir erstellen mit diesem Partner ein Steuerframework pro Land, länderspezifisch, und lassen das natürlich auch regelmäßig überarbeiten. Jegliche Änderungen oder auch Klarstellungen, die kommen, lassen wir sofort einfließen. Das heißt, es wird regelmäßig geprüft, um einfach maximale Rechtssicherheit dann auch zu gewährleisten und natürlich auch gegenüber der Finanz ein gewisses Vertrauenssiegel auf diesen Bericht zu packen, weil die werden auch nicht hunderttausende Transaktionen einzeln überprüfen können, sondern da braucht es dann einfach quasi einen gewissen Trust, dass das, was auch aus unserer Software rauskommt, akzeptiert wird. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also es wurde noch kein einziger Bericht, den wir über unsere Software bei der Finanz eingereicht wurde, abgelehnt.
Wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Womit verdient Blockbit sein Geld?
Also wir verlangen für das Steuerjahr, für den Bericht, eine Einmalzahlung, sofern ich eine gewisse Anzahl an Transaktionen habe. Grundsätzlich bis zu 25 Transaktionen im Steuerjahr ist komplett kostenfrei. Man kann alle Features nutzen, der Software. Ich kann generell alle meine Depots anbinden, meine Börsen anbinden, mir das Ganze mal ansehen, die Auszahlungen verknüpfen, meine Staking Rewards dementsprechend klassifizieren. Erst wenn ich dann auf den Knopf drücke, Steuerberechnung, dann und über 25 Transaktionen habe, dann ist quasi ein Upgrade der Lizenz notwendig und hier zahle ich einmal 199 Euro für das Steuerjahr 2020 und kann dann für dieses Steuerjahr so viele Berichte erstellen, wie ich will. Und sollte ich natürlich in früheren Jahren dann auch diese Berichte wollen, muss ich mir diese Steuerjahre auch freischalten. Diese Kosten sind aber von der Steuer absetzbar, genauso wie Kosten für einen Steuerberater. Das heißt, ich kann das quasi von der Steuer abziehen.
Für all jene, die jetzt noch keine Gewinne mit Kryptoassets gemacht haben, stellt sich auch die Frage, was sich jetzt am Markt gerade tut, welche Faktoren auf die Preise, auf die Kurse einwirken. Was ist da aus deiner Sicht in den nächsten Monaten zu erwarten?
Ja, wir haben jetzt in 2021 wirklich einen sehr, sehr großen Quantensprung gemacht, nämlich den Einstieg von institutionellen Investoren, das dem Ganzen natürlich eine gewisse Credibility verleiht. Wir sehen sehr, sehr spannende neue technologische Phänomene, sogenannte DeFi, Decentralized Finance. Das wird der klassische Finanzmarkt von Sparbüchern über Lending, Borrowing, wie es in der Kryptosprache heißt, das Verleihen und zinstragende Veranlagung von Assets, alles nachgebildet, dezentral, ohne Banken, ohne Intermediäre. Was sehr, sehr spannend ist, weil es ist pseudonym, transparent. Das heißt, ich kann hier viele Prozesse vereinfachen. Wir sehen den NFT-Hype, also digitale Kunstwerke, die in Millionenhöhe hier gehandelt werden. Das sind alles sehr, sehr spannende Entwicklungen, die natürlich auch von der Compliance her einiges an Herausforderungen mit sich bringen. Grundsätzlich sieht man aber, der Markt wird erwachsen. Die Regulatorik ist da, um einfach auch den Konsumentenschutz natürlich zu gewährleisten. Wir sehen Projekte, die echte Anwendungen in der Welt haben, nicht nur wie 2017 White Papers und Ideen, die finanziert wurden und dann nie umgesetzt wurden, sondern wir haben wirklich Blockchain im täglichen Einsatz, auch wenn man es oft nicht merkt, aber im Hintergrund ist es im Einsatz. Und ich sehe da einfach jetzt schon diesen Point of no return. Das Ganze ist so groß, es wird definitiv eine Veränderung mit sich bringen, eine radikale in vielen Bereichen. Und ich freue mich, dass wir da ein Teil auch davon sein können.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, egal wohin die Kurse sich in nächster Zeit entwickeln werden, das Thema Kryptoassets, Bitcoin und Co. wird uns erhalten bleiben. In diesem Sinne vielen Dank, Florian Wimmer, Gründer und CEO von Blockbit, für deine ausführlichen Antworten und deine Expertise zum Thema Steuern und Bitcoin. Vielen Dank von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Gewinn-Podcasts und bleiben Sie uns erhalten, schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank.
Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.